Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war. Amen. Hat mir eine junge Frau erzählt, die ging gerade gestern hier den Weg rein zum Pfarrhaus hin, zum Garten hin. Steht ein kleines Mädchen, erste Klasse auf dem Schulhof und sagt, wo gehst denn du hin? Na, ich gehe in die Gemeinde, sagt sie. Oh Mann, sage ich Mama auch immer. Denn ich liebe Gott. Wenn ihr auch aus diesem hier seid, weil ihr verliebt seid, dann herzlich willkommen zu eurem Rendezvous. Apropos Rendezvous, was macht man bei Date? Reden, ja, sagt man so. Aber so ganz ohne Gespräch, so ein Date ohne Erzählen, eine Beziehung ohne Unterhaltung, kaum vorstellbar. Wir haben uns in den letzten Wochen über das Gespräch mit Gott Gedanken gemacht in der Gemeinde, über beiden Teile im Vaterunser, haben uns die Anrede angeguckt. Was heißt es, dass wir zu Gott sagen, Papa, Vater, unser Vater, Vater unser? Dann hatten wir die ersten vier Bitten, 7 sind es insgesamt. Also bleiben für heute noch die letzten 3 Bitten über. Die ersten 3 haben es ja so mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun, hauptsächlich geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und die letzten 3 haben es auch mit unserem Verhältnis zum Nächsten zu tun, zu dem anderen. Und ein großes Stück auch mit unserem Verhältnis zu uns selbst. Dazu kommen wir gleich. Wir beten. Dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du mitten unter uns spürbar bist in der Gemeinde. Das mal so. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Erste. Das ist ja eine Bitte, die meisten von uns beschäftigt. Ist doch so, oder? Die Frage nach der Vergebung. Die Frage, wie werde ich mit dem los, was passiert ist. Das ist eine Sonntagsfrage, eine Ewigkeitsfrage auch. Und es ist eine Alltagefrage, die Frage nach der Vergebung. Ob Beziehungen aufgebaut oder zerstört werden. Ob Frieden geschaffen wird oder Krieg ausgelöst. Ob Leben gesichert oder Leben gefährdet wird. Diese Frage und die Antwort darauf betrifft unsere ganze Existenz. Sie geht uns, die Bibel sagt, sie geht uns an die Nieren. In unserem Verhältnis zu den anderen, im Verhältnis zu Gott und auch im Verhältnis zu uns selbst. Können die anderen mir vergeben? Kann Gott mir vergeben? Kann ich mir das je selbst vergeben? Fakt ist, Schuld trennt immer. Nicht? Schuld trennt. Trennt von Gott, trennt mich von dem anderen und trennt mich manchmal auch von mir selbst. Und deshalb gehört diese Bitte hinein in dieses grundlegende Gebet, in das Vaterunser und in dein tägliches Beten. Vergib uns unsere Schuld, weil Schuld trennt. Es gibt 2 Missverständnisse, die will ich im Vorhinein gleich ausräumen. Ist denn Gottes Vergebung abhängig von unserem Vergeben? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist Gottes Vergebung abhängig von unserem Vergeben? Gottes Vergebung ist von niemandem abhängig, außer von Gott. Das steht fest. Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel, also schön ist sie nicht, sie ist eher ein bisschen furchtbar. Da ist das Volk Israel unterwegs aus der Sklaverei in Ägypten hinein, in das gelobte Land. Und weil Mose so lange weg ist und man Gott nicht sehen kann, bauen sie sich aus Gold ein Kalb, damit sie was haben zum Anfassen. Ja, geht uns auch manchmal so, wir wollen auch lieber einen Gott zum Anfassen haben. Ja, sowas Richtiges, worauf wir uns verlassen können. Gucken wir auf den Kontostand, sehen wir, alles in Ordnung, ich bin sicher. Wir wollen auch lieber einen Gott zum Anfassen. Und so geht das denen auch. Und Gott nimmt ihnen das Übel zurecht. Denn schließlich hatte er sie gerade mit großen Wundern und Zeichen aus der Sklaverei befreit. Und der Mose, der fällt vor Gott auf die Knie und sagt, vergib ihn doch bitte. Und Gott sagt einen Satz, der wird in der Bibel später immer noch mal wichtig. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Gottes Vergebung ist von nichts anderem abhängig als von Gott allein. Und das zweite Missverständnis hängt damit zusammen, wenn ich denn den anderen vergeben habe, habe ich dann einen Anspruch auf Gottes Vergebung? Wieder? Wem ich gnädig bin, dem bin ich. Sag, wer bist du denn, Mensch, dass du mit Gott in einen Rechtsstreit treten willst? Nein, die Bitte um Vergebung Gottes ist eine Bitte um Gnade. Um eine unverdiente Zuwendung, um etwas, was ich mir nicht erwerben kann, was mir nicht zusteht und was ich mir schon gar nicht erkaufen kann. Eines Tages kommen zwei Männer zu Jesus und die sagen, Jesus, du bist doch so schlau, du kannst mal vermitteln. Mein Bruder und ich, wir streiten uns die ganze Zeit schon um das Erbe meiner Eltern oder unserer Eltern. Da sagt Jesus, Mensch, wer bin ich denn, dass ich mich hier zum Erbschlichter für euch einsetze? Und dann erzählt er ihnen ein Gleichnis darüber, wie schwer es ist für jemanden, der reich ist, ins Reich Gottes zu kommen. Und da gucken ihn die Jünger an und sagen, Herr, wenn das schwer ist für jemanden, der was besitzt, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, keiner kann gerettet werden. Bei den Menschen ist es unmöglich, sagt Jesus. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Bitte um Vergebung der Schuld ist eine Bitte um Gnade, kein Recht. Und das ist ja auch zwischenmenschlich so, nicht? Keiner ist verpflichtet, dem anderen zu vergeben. Und wenn er noch so angekrochen kommt, ja? Wenn einer über mich hinter dem Rücken gelästert hat und ich kriege das mit, bin ich doch nicht verpflichtet, dem anderen zu vergeben, oder? Oder bei einem Treuebruch in der Familie oder in der Beziehung, in der Ehe oder in der Freundschaft. Oder wenn einer böse Worte sagt. Manchmal, da kommen uns so Sachen über die Lippen, da fragen wir uns hinterher, oder? Oder Ungerechtigkeit oder Gewalt. Vielleicht ist jemand unter uns, der Gewalt erlebt hat oder erlebt. Was ist diese Bitte eigentlich, die da im Vaterunser steht? Und vergib uns unsere Schuld. Ich glaube, sie ist dreierlei. Sie ist erstens ein Bekenntnis, und zwar ein doppeltes. Sie ist zweitens eine Liebeserklärung und sie ist drittens ein Schritt. Sie ist ein Bekenntnis zu dem Gott, der vergeben kann. Gott kann Schuld vergeben. Das ist nicht selbstverständlich, dass es einen gibt, der dir deine Schuld vergeben kann. Er kann das. Und diese Bitte darum, warum soll ich ihn bitten, wenn ich gehe auch nicht zum Bäcker und sage, Frank, reparier's mal mein Auto. Das kann der ja nicht. Bei dem kaufe ich mein Brot. Und wenn ich zum Tischler gehe und sage, Frank, verkauf mir mal ein paar Brötchen, dann wird Frank sagen, du, deine Brötchen kannst du beim anderen Frank kaufen, aber nicht bei mir. Bei mir kannst du was anderes kriegen, was getischlert ist. Es gibt einen, der kann Schuld vergeben und das ist Gott. Und diese Bitte ist ein Eingeständnis, ich bin schuldig. Nicht? Sonst müsste ich ja nicht bitten. Wenn ich kein Brot kaufen will, brauche ich nicht zum Bäcker zu gehen und zu sagen, verkauf mir bitte Brot, wenn ich kein Brot haben möchte. Wenn ich sage, vergib mir meine Schuld, ist es ein Bekenntnis, ich habe das nötig, dass mir einer vergibt. Zweitens ist es eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung an den Gott, der Schuld vergeben will. Dass er es kann, heißt ja noch nicht, dass er es auch will. Aber dass er es will, das hat er ganz deutlich gemacht. Das macht Jesus ganz deutlich am Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da haut ein junger Mann, der den Kanal voll hat von seinem Alten, der kann das nicht mehr hören. Ewig ist der Alte und der bestimmt immer alles. Und dann läuft er weg. Und dann läuft er gegen die Wand. Und dann kommt er zurück. Und der Vater, der läuft ihm entgegen und nicht, um ihm eine Moralpredigt zu halten, sondern um ihn in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich liebe dich, ist es schön, dass du wieder da bist. Du warst tot und jetzt lebst du wieder. Gott will vergeben. Das können wir an Jesu Gleichnissen sehen und das können wir an seinem Kreuz sehen. Nirgendwo deutlicher. Es ist eine Liebe, diese Bitte ist eine Liebeserklärung an Gott. Du willst Schuld vergeben. Und sie ist ein Schritt, und das ist mir das Wichtigste heute Morgen, sie ist ein Schritt in seine Gegenwart. Sie ist ein Schritt hinein in sein Licht. Sie ist ein Schritt hinein in sein Kraftfeld. Und mit der Bitte, vergib uns unsere Schuld, trittst du ein in dieses Kraftfeld, wie in ein neues Land. Ein neues Land, in dem neue Gesetze gelten, in dem neue Regeln herrschen. Und wenn du dann weiter betest, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das sind wir manchmal auch selber, stimmt's? Manchmal werden wir auch an uns selber schuldig. Und wenn du so weiter betest, dann betest du im Grunde, ich will, Herr, in deinem, in diesem Kraftfeld bleiben. In diesem Kraftfeld der Vergebung will ich bleiben und darin leben. Vergeben ist schwer, oder? Was du nicht sagst. Natürlich ist Vergeben schwer. Natürlich. Das macht man nicht mit links und 40 Fieber. Das macht Gott auch nicht so im Vorübergehen. Das kostet ihn das Leben seines Kindes. Vergebung. Vergebung heißt Ansprüche aufgeben. Berechtigte Ansprüche, die ich habe, gebe ich auf. Das ist das, was Gott tut. Er gibt den Anspruch auf. Das zeigt das Kreuz. Vergeben ist schwer, unbedingt. Es wird vielleicht ein bisschen leichter, wenn man sich immer wieder klar macht, dass die, denen wir da vergeben, ebenso vor Gott, genau wie wir, mit leeren Händen dastehen. Und es wird vielleicht ein bisschen leichter, wenn wir uns klar machen, dass wir, wenn wir selbst vergeben, dass wir dann bei Gott bleiben. Und dass wir erst dann in Wahrheit zu seinen Nachfolgern werden. Wer dem anderen alles hinterherträgt und auch sich selbst, der hat die Ausweglosigkeit seiner eigenen Lage vor Gott wahrscheinlich nicht immer ganz vor Augen. Der denkt vielleicht immer noch, dass er eine weiße oder vielleicht nur leicht angegraute Weste hat. Jesus spricht dieses Gebet und lehrt uns dieses Gebet. Und die Reihenfolge dieser Bitte ist so entscheidend. Gott um Vergebung bitten ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass ich vergeben kann. Jesus sagt den Satz nicht andersrum, hätte er auch machen können. Herr, wir vergeben den anderen, damit du uns auch vergibst. Das steht aber nicht da, sondern hier steht, vergib uns unsere Schuld. Als erstes. In dem Kraftfeld der Vergebung Gottes zu leben, heißt frei zu werden, dem anderen zu vergeben. Und darum ist dieses Vaterunser an dieser Stelle eben so gut zu beschreiben mit diesem Gebet. Vater, mach uns, mach mich frei. Frei von Schuld und Schuldgefühlen und frei von ewigen Selbstrechtfertigungen, die ich so mir ausdenken muss für mich. Mach mich frei von der Wut und dem Zorn und der Bitterkeit. Auch ein Thema für den Ewigkeitssonntag, für manche zumindest. Und mach mich frei von dem, was an mir nagt und an mir knabbert und was mich müde macht und mürbe und mich zerstört. Diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist letztlich die Bitte, Vater, hilf mir loszulassen. Und bei dir zu sein und zu bleiben. Und das führt uns zu den letzten beiden Bitten. Ich verspreche, ich bin kürzer als bei der ersten. Nicht, dass Sie denken, Sie kommen vor Sonnenuntergang nicht nach Hause. Und führe uns nicht in Versuchung. Na, wenn wir Versuchung hören, dann denken wir an Sex, ja? Oder an Torte. Und dann ist vorbei. Aber die Bibel hat so einen verwelkten Blumenstrauß voll mit Versuchungen, Neid und Streit und Lästern und üble Nachrede und Götzendienst, etwas anderes auf den Thron zu setzen, auf den nur er gehört und Hartherzigkeit. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die Versuchung? Wie würde ich das einem Kind erklären? Versuchung, glaube ich, ist die Lust, einen leichten, aber falschen Weg zu gehen. Versuchung ist die Lust, einen leichten, aber falschen Weg zu gehen. Wir haben sie geschmeckt. Wir haben geschmeckt, dass sie viel verspricht. Und wie oft bist du schon hereingefallen auf die Versuchungen? Wenn es gut lief, dann hast du auch erkannt, dass sie allermeistens mehr verspricht, als sie am Ende hält. Stimmt's? Wieder eine Vorbemerkung. Jesus lehrt seine Jünger dieses Gebet und führe uns nicht in Versuchung. Und er lehrt dieses Gebet den Christen, denen, die ihm nachfolgen. Und das heißt, Christen haben Versuchungen. Du bist nicht frei davon. Du bist nicht frei davon. Du darfst, solltest auch nicht mit dem Feuer spielen. Wir haben schon mit uns gerungen, oder? Hat überhaupt jemand Versuchungen? Doch, einige. Okay, also die anderen könnt gern zuhören. Also jetzt nur für euch, die ihr Versuchungen habt, ist jetzt der nächste Teil bestimmt. Nein, muss ja auch nicht jeder machen, in so einem Gottesdienst ja auch albern, oder? Wenn ich sage, oh, der hat auch die Hand gehoben. Manche Versuchungen haben uns schwer zugesetzt. Manche haben wir bestanden und hatten den Eindruck, dass wir hinterher ein Stück stärker waren. Ja, manche Alkoholkranke kann darüber ein ganzes langes Lied singen. Wie schön es ist, wenn man es mal geschafft hat, Nein zu sagen. Und es geht nicht nur alkoholkranken Menschen so, sondern jedem in jeder Versuchung. Es gibt Versuchungen, denen widersteht man und man wird stärker dadurch, immer stärker. Und dann gibt es Versuchungen, auf die fällt man rein. Und den gibt man nach. Und wenn es im Rahmen des Furchtbaren dann noch gut geht, dann versteht man etwas über sich selbst, was man vorher gar nicht für möglich gehalten hätte in sich selbst, dass es das gibt. Ich sage nur, glücklich ist der, dem die Versuchung nicht in den Weg tritt. Die Versuchung ist menschlich, unbedingt. Und sie kann jeden treffen, jeden und jede. Es ist aber geradezu teuflisch oder kann geradezu teuflisch sein, auf sie einzugehen. Versucht uns eigentlich Gott? Wir beten ja, führe uns nicht in Versuchung. Ist Gott es, der uns versucht? Im Jakobusbrief im Neuen Testament, da gibt es ganz klar einen Satz, steht, Gott versucht niemanden. Aber Jesus betet ja so. Wer versucht uns da eigentlich? Na, manchmal, da kommt es, ja, wie so eine Schlange, ja, bei Adam und Eva im Garten, war noch relativ leicht zu erkennen, jedenfalls aus der Rückschau. Ja. Manchmal kommt die Versuchung in Menschengestalt, manchmal kommt sie als teuflische Vision in der Wüste, so wie Jesus es erlebt hat, und manchmal kommt sie als ganz bestechender Gedanke im Hinterkopf. Absolut plausibel. Muss so sein. Wer versucht uns? Ihr Lieben, nichts in diesem Leben geschieht ohne Gottes Zulassung. Das ist so. Und ich bin nicht vor diesem Altar, um Gott zu entschuldigen. Manchmal ist Gott verborgen. Manchmal wünschen wir uns, er hätte uns einen hinter die Ohren gehauen oder uns einen Knüppel zwischen die Beine geworfen, dass wir das nicht gemacht hätten oder nicht gesagt oder nicht getan hätten. Und es passiert nicht. Und dann geben wir nach und es ist dasselbe wie in der Bitte davor. Wir geben nach und hinterher erkennen wir, wir haben ja gar nicht. Wir hätten ja anders handeln können. Es hätte ja eine Alternative gegeben. Wir haben ja sein Kraftfeld verlassen. Wenn ich so ein Kind an der Hand habe und mit ihm an der Straße lang gehe, dann ist das Kind sicher, solange es an meiner Hand läuft. Aber irgendwann reißt es sich vielleicht los und rennt auf die Straße und es kann Furchtbarstes passieren. Die Bibel erzählt das in der wunderbaren Gartengeschichte von Adam und Eva. Ist alles wunderbar. Aber es könnte ja sein, es entgeht einem was. Oder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Oh, bloß weg hier. Jesus verkündet den Gott des Lebens. Und er verschweigt nicht, dass das Leben Versuchungen kennt. Und er sagt, trau dich, Gott ans Herz zu werfen und zu sagen, hilf mir. Und du darfst sogar sagen, bewahre mich vor den Versuchungen, so wie Jesus es gesagt hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er steht dir bei. Und wenn nicht, oder wenn du ihn verlässt, was dann? Und das ist die letzte Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Gibt wieder eine Voraussetzung, dafür muss man das Böse böse nennen. Und muss nicht sagen, naja, aber das war ja nur eine notwendige Schlussfolgerung dessen, was die anderen da gemacht haben. Da habe ich eine gute Entschuldigung für. Diese letzte Bitte ist ein Eingeständnis, ich schaffe es nicht allein. Herr, ich schaffe das nicht allein aus dem Bösen raus. Und das ist schwer für stolze Menschen. Das ist schwer für uns. Uns einzugestehen, dass wir einen anderen brauchen. Erlöse uns von dem Übel. Hilf mir, neu anzufangen, wenn es sein muss, jeden Tag nochmal neu. Ich musste an so eine, es war völlig alberne Kindergeschichte eigentlich, aber vielleicht macht die was deutlich. Wenn Sie zu Hause nicht alles wegschmeißen, dann haben Sie vielleicht auch so ein Hausschwein in Form von Mama und Papa zu Hause, ja? Oder haben das gehabt. Mama, kannst du das aufessen? Ich schaffe das nicht. Ist einer, der für mich die Suppe auslöffelt. Einer, der mich rausholt. Herr, hol mich raus. Das ist diese Bitte. Gib mir die Hand. Rette mich von dem Bösen. Rette mich manchmal auch vor mir selbst. Diese letzte Bitte im Vaterunser ist nochmal ein Heranschmeißen an Gottes Vaterherz. Und dann endet es mit dem Lobpreis, den gibt es gar nicht in allen Bibeln, denn dein ist das Reich. Regiere du in mir und meinem Leben, damit es gut wird und ich frei werde. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Gib mir deine Kraft zum Leben, zum Trauern, zum Neuanfangen. Gib mir deine Kraft, denn ich habe nicht genug. Und dein ist die Herrlichkeit. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Fühlen auch. Am Ende, in Ewigkeit, ist alles in Gottes Hand. In der Hand des Papas im Himmel, wie Jesus ihn genannt hat. Das ist auch eine Botschaft für den Ewigkeitssonntag. Es ist alles in seiner Hand. Du auch. Und auch ich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.